Hallo.
Hier sind Tanja.
Und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag. Tanja, heute habe ich mal im Gepäck eine Geschichte von zwei Hörern, die sich die gewünscht haben.
Ja, finde ich super. Freuen wir uns auch immer, wenn wir solche E-Mails bekommen und den Geschichten gehen wir auch gerne nach.
Ja, und dann fange ich gleich mit meiner Geschichte an. Dabei grüße ich einmal Nico, vielen Dank für die Zusendung, und Marco. Bei mir geht es heute etwas zurück, denn mein Täter mordete in den Jahren von 1918 bis 1924. Und ich nehme es vorweg, es sollten 27 Männer bzw. Jugendliche Opfer meines Täters werden. Er mordete gar nicht weit von unserer Heimatstadt Hamburg. Ich sage es mal so, sein Jagdgebiet war Hannover, also etwas über 100 Kilometer von Hamburg entfernt. Und wie ihr gleich hören werdet, gibt es bzw. gab es diese richtig heftigen Täter nicht nur im Ausland. Ihm wurde sogar ein Lied komponiert, unter anderem mit dieser Textzeile: Warte, warte, nur ein Weilchen, bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Leberwurst aus dir.
Gott.
Krass, oder?
Das ist ja brutal.
Ja. Hamann war der jüngste von insgesamt 5 Geschwistern. Er kam am 25. Oktober 1879 zur Welt. Sein Vater, Karl Friedrich, war Lokomotivheizer. Seine Frau Johanna schmiss den Haushalt. Beide Elternteile waren sehr unterschiedlich zu Friedrich Fritz Karl Hamann, wie er richtig hieß. Ich bleibe aber jetzt mal bei Fritz. Der Vater soll streng zu ihm gewesen sein. Für die Mutter war er das Prinzesschen und er wurde von ihr sehr verwöhnt. Sein älterer Bruder missbrauchte ihn sexuell regelmäßig. Und kommen wir gleich zu seinem Werdegang, der nicht lang war. Schule beendet, gleich arbeitslos, um es kurz zu fassen. Und schon in dieser Zeit begann er Straftaten, indem er Nachbarsjungen zu sich lockte und diese sexuell missbrauchte. Dann kam er zum Militär. Auch dies Gastspiel dauerte nicht lange, denn bei ihm wurde eine Schizophrenie festgestellt. Somit schickte man ihn vorzeitig in Rente. Und nun hatte er Zeit, viel Zeit. Und die nutzte er als Kleinkrimineller und begann mit Einbrüchen, Hehlereien, Diebstählen, was ihm 17 Verurteilungen einbrachte. Dann kam der Erste Weltkrieg und den verbrachte er im Gefängnis. Als der Krieg vorbei war, entstand entlang einer Gartenanlage ein Strichergebiet, wo sich viele meist junge Männer für Sex verkauften. Und Hamann mittendrin. Denn er wohnte von dem Ort nicht weit entfernt. Schnell machte es auch die Runde, dass er viele Männer zu sich mit in seine Wohnung nahm, diese Männer dann aber nie wieder gesehen wurden. Hamann arbeitete auch als Polizeispitzel und war somit ausgerüstet mit einem Polizeiausweis. Das machte er sich zunutze und an der anliegenden Gartenanlage befand sich auch der Hauptbahnhof von Hannover und hier hielt er überwiegend Ausschau nach potenziellen Opfern. Er bot ihnen dann einen Schlafplatz an und Essen für Sex. Und in den Wirren der Kriegszeit für die Opfer ein annehmbarer Deal. Meistens waren die Jungs, / Männer, nicht älter als 10, höchstens aber 22 Jahre. 1918 begann er seinen ersten Mord. Und das müsst ihr euch so vorstellen. Er lockte sein Opfer in die Wohnung, dann gab er ihnen etwas zu essen, verlangte Sex und beim Sex wurde sein Drang des Tötens durch die Erregung so stark, dass er sich in den Adamsapfel des Opfers festbiss und es zusätzlich noch erdrosselte und dabei seinen sexuellen Höhepunkt erlebte. Die Leiche köpfte er und wickelte den Kopf in Zeitungspapier ein und bewahrte ihn in seiner Wohnung auf. Den Rest entsorgte er in dem Fluss der Leine. Er lernte kurze Zeit später den weitaus jüngeren Hans Granz kennen, mit dem er eine Beziehung einging und das Morden vorerst beendete. Lange, genau bis 1923. Dann ging es aber dafür richtig los. Von Februar 1923 bis Juni 1924 starben durch seine Hand mindestens 26 weitere Opfer. Also pro Monat mindestens einer, kann man so sagen. Ja. Sein Freund Granz und ein weiterer Helfer spähten dann auch für Hamann potenzielle Opfer aus und übergaben ihn sie ihm. Dies haben sie gemacht, vermutlich, weil Hamann ihnen die Kleidung der Opfer überließ und da konnte man aufgrund der Inflationszeit auf dem Schwarzmarkt gutes Geld mitmachen. Haman weidete seine Opfer aus. Die Innereien verwahrte er in Zinkeimern und den Rest des Opfers zerteilte er akribisch in kleinste Teile und bewahrte die Stückelung im Wandschrank auf. Er nahm täglich dann immer ein paar Stückchen und spülte sie im Gemeinschaftsklosett runter. Knochenteile versenkte er in der Leine. Somit konnte er ungehindert weitermorden, da es keine Leichenfunde gab, aber Häufung von vermissten Personen. Aber da wir uns in einer turbulenten Zeit befanden, wurden die Anzeigen von der Polizei nicht weiter nachgegangen, weil vermutet wurde, die Vermissten seien aufgrund der Inflationszeit durchs Land gezogen auf Arbeitssuche. Und wenn man bedenkt, dass zwei Sexarbeiter in der Wohnung einen Eimer mit Fleischstücken entdeckt und auch eine blutige Schürze und das zur Polizei brachten und dies dann als Schweinefleisch abgetan wurde, ist schon krass.
Ja.
Auch hier wäre der Täter vielleicht schon früher gestoppt worden.
Haben wir eigentlich fast bei jeder Story.
Ja, ja. 1924 haben spielende Kinder an der Leine zwei oder drei menschliche Schädel gefunden, was nun zur Ergreifung Hamanns führen sollte. Da Haman des Öfteren am Bahnhof von der Polizei gesehen wurde und auch oft in Streitigkeiten geriet mit Jugendlichen, stieß die Polizei auf ihn. Parallel wurde die Leine nach weiteren Knochen abgesucht und es konnten letztendlich aufgrund von 500 Leichenteilen daraus 22 Opfer ermittelt werden. Hamanns Wohnung wurde daraufhin routinemäßig durchsucht und es wurden Blutspuren und diverse Kleidungsstücke in Hamanns Wohnung gefunden. Darunter auch der eingewickelte Kopf in Zeitungspapier, der hinterm Sofa versteckt war. Das muss er ja auch gestunken haben eigentlich.
Das denke ich mir auch, ja. Und das müssen ja auch die Nachbarn eigentlich mitbekommen haben.
Ja. Letztendlich gestand er die Taten. Am 19. Dezember 1924 wurde er zum Tode verurteilt. Er äußerte den Wunsch, geköpft zu werden, damit er Ruhe hat. Dem kam das Gericht nach. In aller Herrgottsfrühe des 15. April 1925, unbemerkt von der Öffentlichkeit, wurde er im Hof des Gerichtsgefängnisses in Hannover enthauptet. Im Anschluss wurde das Gehirn von Haman untersucht und es wurde eine frühere Hirnhautentzündung festgestellt. Vielleicht war dies eine Ursache seines Tötens.
Und ist die Schizophrenie da irgendwie nochmal ins Spiel gekommen?
Nein. Sein Lebensgefährte Granz wurde von Haman schwer belastet, somit erhält Granz auch die Todesstrafe. Haman revidierte seine Aussage und Granz wurde nur der Mitwisserschaft zu 12 Jahren Haft verurteilt. Regulär saß er im KZ bis 1938, wurde dann aber rechtswidrig verlegt und kam 1945 frei, heiratete und lebte bis zu seinem Tod in den 70er Jahren wieder in Hannover, ohne auffällig zu werden. Aufgrund der Aussagen von Haman gibt es auch einen Film mit dem Titel Der Todmacher aus dem Jahr 1995 mit Götz George. Kennst du den Film?
Ja, den kenne ich.
Ja, und?
Ja, also ich habe den nur einmal geguckt und es ist sehr lange her.
Ja.
Aber ich weiß noch, dass er damals extrem verstörend und ja, heftig gewirkt hat auf uns alle.
Ja.
Und dadurch ja auch sehr stark in den Medien war.
Ja, und er hat, ich glaube, das wurde immer so aufgrund von Original-Aussagen von Haman zugrunde gelegt. Mhm. Ja, Tanja, krasser Täter, oder?
Absolut.
Was hast du denn heute für uns? Ein Täter oder eine Täterin?
Eine Täterin. Sheila N. von Wiese aus Illinois fliegt im August 2014 mit ihrer Tochter Heather Mack in den Traumurlaub nach Bali. Und sie schreibt an einen Freund eine E-Mail und unter anderem steht da drin: Ich habe mehr Angst denn je. 4 Tage später ist sie tot.
Und das Kind?
Ihre Tochter Heather Mack wird in den Medien berühmt als die Koffermörderin.
Hm. Wie alt ist die Tochter?
Heather ist im Jahr 2014 gerade einmal 19 Jahre alt und das ist im Grunde der Höhepunkt einer sehr, sehr toxischen Mutter-Tochter-Beziehung, die sich über viele Jahre quasi aufgebaut hat. Zwischen 2004 und 2013 war die Polizei insgesamt 86 Mal in dem Haus von Heather und Sheila, weil es immer wieder Ärger zwischen den beiden gab. Das waren unterschiedlichste Dinge, aber es war immer häusliche Gewalt. Einmal hat Heather ihre Mutter so doll geschlagen, dass sie sich den Knöchel gebrochen hatte. Sie hat sie beklaut und sie hat ihr 2011 zum Beispiel den Arm gebrochen. Und als die Mutter den Krankenwagen rufen wollte, nimmt Heather das Handy, entfernt die SIM-Karte, damit die Mutter keine Hilfe holen kann und beißt sie mehrfach. Und ein ganz wichtiger Punkt, weshalb Heather und ihre Mutter sich so oft gestritten haben, war der Freund von Heather, Tommy. Den hatte sie bereits in der Highschool kennengelernt und die Mutter war von Anfang an gegen diese Beziehung. Und das ist sogar so weit gegangen, dass sie Heather zweimal zur Abtreibung gezwungen hat. Und auch im Jahr 2014 war der Verdacht da, dass Heather schwanger ist. Diesmal wollte die Mutter das Ganze über einen Anwalt klären und ihre Tochter quasi anwaltlich dazu zwingen, gegebenenfalls eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Vorher stand allerdings der Schwangerschaftstest aus und zum Zeitpunkt der Reise nach Bali warteten beide noch auf das Ergebnis.
Dass die überhaupt in Urlaub zusammen noch geflogen sind. Vielleicht war das so ein Versöhnungsurlaub.
Im Laufe der Geschichte erklärt sich, warum Heather den Urlaub mitgemacht hat, natürlich.
Ja.
Aber warum die Mutter das gemacht hat, dazu habe ich zumindest keine Aussage gefunden. Aber ich denke mal, als Mutter gibst du die Beziehung zu deiner Tochter eben nicht auf. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich gedacht hat, vielleicht das im Urlaub kommt man sich wieder näher.
Ja.
Es sollte ja auch ursprünglich ein Urlaub zu zweit werden. Nur Heather und ihre Mutter.
Ach, da kommt der Tommy noch dazu?
Der Tommy, der kommt noch dazu.
Oh.
Allerdings hatten Heather und ihre Mutter bereits im Jahr 2001 einen heftigen Schicksalsschlag ertragen müssen. Im Jahr 2001 waren sie nämlich gemeinsam mit dem Vater von Heather, dem Jazzmusiker James Mack, auf einer Kreuzfahrt der Royal Caribbean Cruise. Dort hatte James einen kleinen Unfall und hatte eine Verletzung am Fuß. Der Schiffsarzt hatte wenig Ahnung und hat ihn offenbar falsch behandelt, sodass James danach teilweise gelähmt war, in eine Flasche urinieren musste und ein mehrjähriges Gerichtsverfahren gegen die Royal Caribbean Cruise angestrebt hatte. 2004, hatte ich ja schon erzählt, war die Polizei eben häufig vor Ort wegen häuslicher Gewalt zwischen Heather und ihrer Mutter. Allerdings hatten auch einmal die Kinder aus James' erster Ehe die Polizei dorthin geschickt, weil sie keinen Zutritt zum Haus erhielten. Sheila wollte nicht, dass die Kinder ihren Vater besuchten und immer wenn die Kinder kommen wollten, machte sie das Licht aus und tat so, als sei niemand zu Hause. 2016 sind Heather, ihre Mutter und ihr Vater gemeinsam nach Griechenland geflogen. Auch da also wieder ein Urlaub. Und jetzt erinnern wir uns, der Unfall war ja auf einer Kreuzfahrt im Urlaub.
Mhm.
Jetzt sind alle drei im Urlaub und James erleidet eine Lungenembolie und verstirbt. Ich hatte erzählt, die Klage gegen die Royal Caribbean Cruise dauerte mehrere Jahre an. 2006 verstarb er. 2011 erhielt Sheila von der Royal Caribbean Cruise eine Entschädigung von $340.000 und $500.000 ging an James, der das Ganze seiner Tochter Heather vermachte. Und zwar änderte er 5 Tage vor seinem Tod sein Testament. Der Richter allerdings entschied, dass das gesamte Geld an Sheila gehen sollte. Und das stieß natürlich nicht gerade auf viel Verständnis bei Heather.
Dass er das so entscheiden kann, einfach der Richter.
Das hat mich auch gewundert, muss ich sagen.
Wenn ein Testament besteht.
Genau, wenn es ein Testament gibt. Fand ich auch sehr ungewöhnlich. Im August nun 2014 kommen Heather und ihre Mutter im St. Regis Hotel auf Bali an. Und was die Mutter zu dem Zeitpunkt nicht weiß, ist, dass Heather mit der gestohlenen Kreditkarte ihrer Mutter einen First-Class-Flug für ihren Freund Tommy gebucht hat, im Wert von $12.000. Am 7.8. streitet sich Heathers Mutter mit Tommy in der Hotellobby. Dazu gibt es Videoaufnahmen. Sheila hat natürlich jetzt mitbekommen, dass Tommy vor Ort ist. Sie hat auch mitbekommen, dass das Ganze über ihre Kreditkarte abgerechnet wurde. Und sie ist mehr als wütend. Und sie sieht eben in Tommy eine ganz, ganz große Gefahr. Sie ist sogar, als die beiden nicht ablassen wollten von ihrer Beziehung, mit ihrer Familie von Illinois nach Chicago gezogen, in der Hoffnung, dass die Beziehung von Tommy und Heather daran zerbricht. Das war aber nicht der Fall. Kurz nachdem die beiden sich also in der Hotellobby gestritten haben, sieht man auf weiteren Videoaufnahmen, wie Tommy und Heather mit einem Koffer in ein Taxi steigen möchten. Der Security-Mitarbeiter vom Hotel sieht Blut am Koffer und rät dem Taxifahrer, sofort zur Polizei zu fahren. Heather und Tommy verschwinden. Sie werden kurz darauf in der Nähe des Hotels in einem anderen Hotel festgenommen und behaupten nun, Sheila, deren Leiche in dem Koffer gefunden wurde, wurde von Einbrechern getötet und die beiden konnten gerade noch so fliehen. Die Obduktion ergibt, dass Sheila durch ein Metallteil niedergeschlagen wurde und ihre Leiche dann eben in diesen Koffer gestopft wurde. Am 15.8. kommen beide ins Gefängnis und am 19.9., also knapp einen Monat später, gesteht Tommy alles. Er behauptet, die Mutter hätte die Abtreibung unbedingt gewollt und sei auf Tommy losgegangen und hätte ihn gewürgt. Und er hätte quasi in Notwehr gehandelt und sich einfach nur eben versucht zu retten. Er bekommt 18 Jahre, Heather bekommt 10 Jahre. Im Jahr 2015 wird auch noch Tommys Cousin verhaftet und wird für 9 Jahre ins Gefängnis gesteckt. Was hat der jetzt damit zu tun?
Ja, das frage ich mich auch.
Im Laufe des Prozesses kommt raus, dass Heather Tommy $50.000 geboten hatte, wenn er die Mutter töten würde. Es gab ganz, ganz viele SMS-Austausche, die alle gefunden werden konnten. Und letztendlich ging es darum, dass Heather $1.6 Millionen erben würde, wenn ihrer Mutter etwas zustoßen würde. Es gab zum Beispiel eine SMS, in der Tommy sich aufgeregt hat, weil er $200 Schulden hatte bei jemandem und jetzt 500 € ausgeben musste für etwas. Und Heather schreibt ihm, du hast gerade über 1 Million gemacht.
Verräterisch, ne?
Ja. Außerdem betiteln sich beide immer wieder als Bonnie und Clyde. Heather schreibt ihm, denk dran, sie muss K.O. sein. Und sie diskutieren, wer die Mutter wann angreifen soll. Und offensichtlich war es so, dass Heather Tommy ins Zimmer gelassen hat, als die Mutter geschlafen hat. Und er mit einem Metallgegenstand, und zwar dem Metallfuß von der Obstschale, aus dem Zimmer die Mutter eben totgeschlagen hat. Und auf einem weiteren Video sieht man auch, dass er was unter seinem Shirt hat, als er in das Zimmer geht. Mhm. Und auch als er aus dem Zimmer rausgeht. Außerdem gibt es ganz viele Chatprotokolle, aus denen hervorgeht, dass der Cousin die beiden quasi bei dem Mord beraten hat und so ein bisschen, ja, versucht hat, ihnen Tipps zu geben, wie sie das am schlausten anstellen. Im Jahr 2021 wird Heather freigelassen und abgeschoben in die USA, wo ihr Anfang 2024 erneut der Prozess gemacht wird und sie zu 26 Jahren Gefängnis verurteilt wird. Und der Mord hat zwar nicht in den USA stattgefunden, aber die Planung des Mordes ja schon. Und deswegen wurde sie eben dort auch nochmal verurteilt. Ihre gesamte Familie hat später über sie gesagt, sie ist ein absolutes Monster und sollte nie wieder aus dem Gefängnis kommen. Heather war, wie gesagt, schwanger. Und hat in Haft eine Tochter geboren, die bei Heathers Nichte aufgewachsen ist. Tommy ist nach wie vor im Gefängnis in Indonesien und ist schwer depressiv. Er hat einmal was zu Heather gesagt, nämlich, dass sie sehr manipulativ sei. Ob die beiden noch Kontakt haben oder ähnliches, ist absolut unklar. Und wer jetzt am Ende des Tages wirklich die Mutter getötet hat und wer den Mord in der Ausführlichkeit geplant hat. Auch das ist bis heute nicht 100% geklärt.
Ja, Tanja, für was die Leute immer so bereit sind, Menschen umzubringen, ne?
Ja.
Die eigene Mutter vor allen Dingen. Schon heftig.
Und ich finde in dieser Familiengeschichte eben so gruselig, dass dieser schlimme Unfall dem Vater im Urlaub passiert ist, dass der Vater dann verstorben ist im Urlaub in Griechenland und dass die Mutter im Urlaub auf Bali verstorben ist. Also das zieht sich da irgendwie so durch bei der Familie.
Schon heftig. Ja, Tanja, zwei Fälle wieder vorbei. Wir sind dann wieder in 14 Tagen da, wenn es wieder heißt, Crime Up Your Life.